Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Und wir fragen uns, warum sind Wärmepumpen in Deutschland eigentlich so teuer, während sie in anderen Ländern teilweise für die Hälfte verkauft und eingebaut werden? Was ist da los? Liegt es an der Förderung, an komplizierten Regeln, an der Bürokratie oder schlicht an der Art, wie wir in Deutschland bauen? Wir sprechen heute dazu mit Alexander Börger. Hi Alex, schön, dass du da bist.
Hi.
Vom YouTube-Kanal Schlau Energiesparen, und er zerlegt, und das kann man nicht anders nennen, wirklich das Thema fachlich, sauber und für jeden verständlich, regelmäßig, deswegen unbedingt auch seinen Kanal anschauen. Und wir wollen heute mal klären, was treibt denn die Preise hoch? Was müsste eigentlich passieren, damit Wärmepumpen endlich günstiger werden? Und wie sieht eine realistische Lösung aus, damit die Wärmepumpe endlich für alle bezahlbar wird? So, Felix ist natürlich mit am Start. Schön, dass du da bist, Felix. Hi.
Moin, grüße euch ganz herzlich.
Und wir steigen gleich voll rein, bedanken uns bei unserem heutigen Partner vorher noch.
Am besten funktioniert die Energiewende natürlich in Kombination mit Elektromobilität, und Elektroautos lädt man am besten mit Go-E-Wallboxen wie die Gemini Flex hier zum Beispiel. Gibt auch Gemini Fix, Gemini Pro, richtig tolle Produkte. In Kombination mit dem Go-E-Controller kann man dann sogar zu Hause PV-Überschussladen nutzen. Und das ist genial, denn immer, wenn überschüssiger Strom zur Verfügung steht, wird er ja eigentlich nicht genutzt, aber mit diesen Geräten wird dann das Elektroauto geladen und du kannst den Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Es ist ja sogar möglich, die Effizienz durch eine Phasenumschaltung zu verbessern. In dem Fall können dann sogar kleine Überschussmengen auch genutzt werden. Also man sieht, wie viel schlaue Dinge in die Geräte reingebaut ist. Außerdem musst du ja Strom nicht mehr zu ganz kleinen Geldern ins Netz einspeisen, sondern selber nutzen und dadurch beträchtliche Geldbeträge sparen. Ja? Der Go-E-Controller ist ein Heimenergiemanagementsystem, der bewacht den Energieverbrauch und im Haus und startet dann automatisch das Aufladen des E-Autos, sobald eben überschüssiger Strom zur Verfügung steht. Und er passt dann eben auch das Laden zwischen ein- und dreiphasig an die Leistung der Solarmodule an. Also man kann selber in der wirklich auch sehr guten Go-E-App alle Präferenzen einstellen und ab dann übernimmt das System alles komplett. Der Erfolg gibt Ihnen auch recht, denn Go-E-Ladegeräte sind die beliebtesten Wallboxen für privates Laden in Deutschland und Österreich, und sie haben sogar zahlreiche Preise gewonnen. Als letztes erst die Wallbox mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis von Electrica. Deswegen unbedingt die Produkte checken, großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis mitnehmen. Wir benutzen sie selber und sind absolut überzeugt davon. Alle Links sind im Beschreibungstext.
Ja, unser heutiger Gast ist wirklich ein Phänomen. Er hat sich in die Wärmepumpen-Thematik so stark eingearbeitet wie, glaube ich, kaum ein anderer. Er ist selbst sogar ausgebildeter Energieberater, aber als ich ihn mal gefragt habe, was hat mehr man dann bei so einer Energieberatung, sagt er, naja, eigentlich lernst du da eher, wie man Formulare richtig ausfüllt, und das richtige praktische Wissen musste ich mir eigentlich wirklich selber alles aneignen. Und er ist nach Österreich gefahren zu den Weltrekordhaltern der Wärmepumpentechnologie, und er war jetzt gerade in Großbritannien, wo die Wärmepumpen deutlich weniger kosten als ihr, hat darüber ein tolles Video bei YouTube gemacht, und ich habe gedacht, komm, laden wir ihn mal ein, den lieben Alex, und dann soll er uns doch mal erzählen, warum Wärmepumpen hier in Deutschland 35.000, 40.000 Euro kosten und in Großbritannien, hast du mir erzählt, warst du völlig baff, da gibt es das Gleiche für 10 bis 15, vielleicht 20.000 Euro, also irgendwie die Hälfte. Also Alex, vielleicht kannst du dazu gerne mal ein, zwei Sätze sagen, und dann gehen wir nochmal auf die Förderung ein und auch auf die Fehler, die man bei der Auswahl von solchen Wärmepumpen machen kann und worauf ihr achten solltet, damit ihr vielleicht ein einigermaßen günstiges Angebot bekommt, falls ihr darüber nachdenkt, eure Heizung, Gasheizung, Ölheizung rauszuschmeißen. Alex, was meinst du? Warum ist das hier in Deutschland so verrückt teuer?
Ja, erstmal muss ich an einer Stelle nochmal einhaken. Ich habe ja zweimal meine Energieberaterausbildung gemacht. Einmal ohne Abschluss und einmal mit Abschluss. Und beim zweiten Mal habe ich doch deutlich mehr über Bauphysik lernen dürfen. Genau, also es hängt von den Anbietern ab. Und ich glaube, die sind auch dabei, die Qualität hochzuziehen. So, nachdem war diese eine Sache, also es war korrekt, als ich dir gesagt habe, stimmt aber nicht mehr. Gut, was habe ich in Großbritannien gemerkt? Ich glaube, man muss da unterscheiden. Also einmal die Firma HeatGeek, weil die Firma HeatGeek selbst, die treibt den britischen Markt auch nochmal extrem vor sich her. Also die sind sogar in Großbritannien noch sehr, sehr günstig, damit ihr so eine Vorstellung habt. Also typischerweise kostet da so eine Wärmepumpe so um die 15.000 Pfund. Das ist so ein ganz normaler Preis, den du dann halt beim Handwerker um die Ecke bekommst. Manchmal geht es hoch bis 20.000 Pfund. Und zur Orientierung, also mal 1,1 ungefähr, dann ist man auf dem Euro. Also 15.000 Pfund sind dann ungefähr 16.000 Euro. Das kann man, glaube ich, oder 16,5. Genau. Zur groben Einordnung. Genau, Punkt 1. HeatGeek treibt da den Markt vor sich her. Deshalb ist die Frage, wo wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal mit dem Standardmodell vergleichen oder wollen wir direkt gucken, was HeatGeek da anders macht?
Nee, wir wollen jetzt gar nicht so sehr über HeatGeek sprechen, sondern einfach allgemein
darüber sprechen, warum
das in anderen Ländern günstiger ist, weil du hast das auch gesagt, in Holland, in Belgien, in anderen Ländern, wo Wärmepumpen eingebaut sind, sind die deutlich günstiger. Also was ist denn so der Hauptgrund deiner Meinung nach? Was sind das, diese staatlichen Förderungen? Ist das einfach falsch gefördert? Warum wird das so künstlich in die Höhe getrieben? Weil ich habe jetzt hier Wärmepumpen eingekauft für 6.000, 7.000 Euro, Riesendinger, also wirklich auch mit ordentlich Leistung. Und dann kostet die aber am Ende beim Angebot doch irgendwie ihre fast 30.000 Euro. Man fragt sich, wenn die Wärmepumpe selber nur 8.000, 9.000 kostet oder 7.000 Euro kostet, dann vielleicht nochmal Handwerksarbeit etc. noch dazu. Aber dann wird das ja eigentlich nur verdoppelt oder maximal verdoppelt. Und dann nochmal 10.000 on top. Da fragt man sich schon, das ist irgendwie ein bisschen viel.
Ja, auf jeden Fall. An welcher Stelle fangen wir an? Also ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die Förderung alleine, einfach dieser Betrag, der überwiesen wird, dass das der einzige Grund ist, dass unsere Wärmepumpen so teuer sind. Und zwar, wenn man das jetzt mit Großbritannien vergleicht, wir nehmen mal eine Wärmepumpe am oberen Preisende, da gibt es 7.500 Pfund als Standardförderung, also Pauschalbetrag, aber es gibt nochmal eine versteckte Förderung und zwar haben die auch genauso wie bei uns in den PV-Anlagen keine Mehrwertsteuer drauf. Und wenn du quasi die ersparte Mehrwertsteuer jetzt noch draufschlägst, dann sind die auch bei 13.500 Euro. Also gar nicht mehr so weit weg von dem, was wir in Deutschland zahlen mit 16.000 Euro, die typischerweise bei einer Wärmepumpe gefördert werden. Also das kann jetzt nicht alleine der Grund sein. Aber natürlich, unser Preis ist schon mal höher, zumindest das, was in den Angeboten steht, alleine dadurch, dass wir eine Mehrwertsteuer zahlen und die nicht. Da müssen wir uns das nochmal anschauen. Ich glaube aber, es gibt in der Förderung doch eine oder andere Kleinigkeit, gibt viele Kleinigkeiten, die am Ende dann doch dazu führen. Also es ist nicht die Summe, die diesen großen Preisunterschied ausmacht, sondern es sind Kleinigkeiten in den Förderbedingungen. Zum Beispiel in Großbritannien brauchen wir keinen hydraulischen Abgleich. In Deutschland ist dieser hydraulische Abgleich allerdings Pflicht. Und wenn man den durchführt, dann muss man den natürlich wieder nach allen Regeln der Technik oder nach den, dieser Begriff ist ganz wichtig in Deutschland, die allgemein anerkannten Regeln der Technik. So muss alles, was man als Handwerker macht, muss es gemacht werden, sonst landest du am Ende vor Gericht. Und dann hast du keinen Spaß an deinem Leben. Also, und wenn du dann diesen hydraulischen Abgleich alleine nach allen anerkannten Regeln der Technik machst und nicht versuchst, quasi das möglichst effizient zu machen, möglichst günstig zu machen, dann bist du halt auch schnell mal 1.500 Euro los. Das ist so ein Punkt, der in den Förderbedingungen steht. Aber da stehen halt dann auch noch, wie heißt das? Ja, also da sind viele andere Punkte, wo einfach wir sehr harte Vorgaben haben, die in unseren Förderbedingungen drinstecken. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Briten, die fuschen sich da auch eher was zurecht. Und es ist, ja, unterm Strich ist die Arbeit, die da reingesteckt wird, nicht miteinander zu vergleichen.
Okay, aber dann ist okay, das ja
das,
eigentlich
das heißt, berechtigt. Es geht aber nicht um den Preis der Wärmepumpe, des Gerätes selbst, sondern es geht um diese ganze Installation, den Aufbau,
genau, also wir haben da einfach
Prüfen. Das ist das, was es bei uns teurer macht.
Also, jein, und die Geräte sind auch teurer. Aber das ist am Ende nicht, der entscheidende Faktor. Also du hast irgendwas von 8.000 Euro erzählt. 8.000 Euro, das sind schon die Mercedes-Modelle hier im Markt.
Ja.
So eine typische Wärmepumpe, ich meine, das kann man im Internet gucken, wer da das Modell eintippt. Der findet irgendeinen Heizungsdiscounter oder sonst irgendwas, Online-Shop, wo man sich die Dinger auch bestellen könnte. Und da reden wir für eine deutsche Wärmepumpe irgendwie von 4.500 Euro mit Mehrwertsteuer. Das gleiche Modell kostet 3.800 Pfund in Großbritannien. Also wir reden jetzt nicht von, okay, die Grundeinheit, das knallt irgendwie die Preise von 20 auf 30.000 Euro hoch. Sondern das ist dann eher noch, und da muss man wirklich unterscheiden, also welchen Bereich von dem Markt schauen wir uns an? Schauen wir uns jetzt die günstige, sagen wir mal, 27.000 bis 30.000 Euro Wärmepumpe hin, wo der Handwerker wirklich, ich würde sagen, unter deutschen Bedingungen ein relativ faires Angebot erstellt hat. Also unter die 27.000 zu kommen, das geht vielleicht in Sonderfällen. Aber wenn man wirklich alles quasi nach den anerkannten Regeln der Technik macht, dann landet man leider auf diesen 27.000 bis 30.000. Dann haben wir den Marktdurchschnitt, wo wir dann halt bei 36.000 sind, wo wo das teilweise auch noch gerechtfertigt ist, wenn da mehr Aufwand drin steckt, wo du aber auch teilweise schon gute, saftige Aufschläge hast. Und nehmen wir wieder das Beispiel von dieser 4.500 Euro Wärmepumpe im Einkauf. Die steht dann aber als Listenpreis mit 9.000 Euro da. Und ganz oft landet eben nicht der Einkaufspreis plus irgendwie 10-20% an, eine ganz normale Weiterverkäufermarge, landet dann nicht auf der Wärmepumpe, sondern du hast dann teilweise 100% Aufschlag. Und ich habe auch schon teilweise gesehen, nochmal sogar die Mehrwertsteuer on top, dann bist du bei 140% Aufschlag gegenüber dem Einkaufspreis. Und dann bist du natürlich beim Angebot auch irgendwie im Bereich von 40.000, 45.000 Euro.
Mhm. Und jetzt wird es draufgeschlagen?
Also, weil die Leute es zahlen.
Dafür?
Weil die Leute es zahlen.
Also das ist dann Marge vom Verkäufer, Installateur.
Ja,
das
ist der Heizungsbauer. Ich meine, das kommt irgendwo auch daher. Es nennt sich Abwehrangebote. Du hast eigentlich zu viel zu tun. Und dann fängst du an, die Preise so weit zu erhöhen, bis dann einfach wenn du die Aufträge zwei Monate im Voraus haben willst, dann fängst du irgendwann an, die Preise zu erhöhen. Und anstatt dass du deine eigenen Prozesse auch optimierst, das kommt vielleicht auch noch dazu, viele Heizungsbauer waren erstmal sehr unerfahren, wie man eine Wärmepumpe einbaut, muss man auch ganz klar sagen. Das ist quasi das, was vor 2 Jahren, 3 Jahren so der Standard war. Da haben die Leute das erste Mal oft eine Wärmepumpe eingebaut und haben jetzt eben noch nicht 30, 40, 100 Wärmepumpen verbaut. Also die meisten Heizungsbauer haben über 100, also haben viele 100 Gasheizungen verbaut, haben viele 100 Ölheizungen verbaut. Da sitzt jeder Griff, da weiß man genau, welche Teile ich mitnehmen muss. Da fährst du nicht andauernd im Baumarkt. Und dann war halt einfach die Situation, die haben halt angefangen, haben ihre erste Wärmepumpe verbaut. Ich meine, als ihr das erste Video aufgenommen habt, habt ihr auch viel, viel länger gebraucht, als ihr heute braucht. Der Heizungsbauer, gleiche Geschichte. Wenn du was zum ersten Mal machst, dann zahlst du Lehrgeld. Wenn der Kunde dein Lehrgeld bezahlt, ist natürlich noch viel besser. Wenn er sogar noch Mondpreise dann dazu bezahlt, ist noch viel, viel besser. Und dann haben halt einige nicht die Preise angepasst an ihre gewonnene Erfahrung und haben das einfach weiter durchgezogen. Und ich glaube,
und jetzt gibt es zu wenige und die haben zu viele Anfragen und deswegen können sie die Preise hoch machen, weil sie wollen nicht jeden annehmen, sondern nur die gut bezahlen. Oder ist das gut?
Ja, so das funktioniert schon so. Also wir haben auch da stark mit einem Fachkräftemangel zu tun.
Das wollte ich nämlich fragen. Also ist das dann auch ein Grund, dass zu wenig Fachkräfte im Markt sind? Ich meine, das ist ja immer so ein Never-Ending-Story und immer wieder der gleiche Grund.
Also so eine Wärmepumpeninstallation, und jetzt sind wir wieder bei den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Also die Briten, die verbauen nur die Hälfte der Teile.
Aber wie kann man sich das vorstellen?
Nein, die Wärmepumpe schon ganz. Aber ganz oft wird da, also ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid, aber in Großbritannien wird wirklich, das wird so gemacht, im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, da wo die Gasheizung war, wird einmal die Leitung durchgeflext und an die Stelle kommt die Wärmepumpe. Also quasi von der Wärmepumpe direkt auf die Leitung.
Ja.
Und dadurch hast du natürlich einen viel geringeren Installationsaufwand als in Deutschland, weil dann brauchst du ein Ausdünnungsgefäß, du brauchst einen Pufferspeicher, du brauchst einen neuen Trinkwasserspeicher, damit du eine Haftung übernehmen kannst. Großbritannien wird der alte Speicher weiter genutzt, in Deutschland wird ein neuer Speicher installiert, damit du auch quasi nach allgemein anerkannten Regeln der Technik deine Garantie geben kannst, die du auch noch über 5 Jahre geben musst, auf die Gesamtinstallation. Wenn du alte Teile nimmst, kann es quasi schief gehen. Also ist erfahrungsgemäß, 90% geht es nicht schief, aber du darfst dir mit deinem Endkunden dieses Risiko auch nicht teilen. Also das ist auch nicht möglich, dass du sagst, komm, wir probieren es aus und wenn es schief geht, dann stellen wir einen neuen dahin, aber nee, geht halt nicht. Also du hast halt in Deutschland, musst du dann halt im Zweifelsfall auf eigene Kappe den Speicher tauschen. Macht ja kein Handwerker. Also,
aber dann, wenn ich das richtig verstehe, ist, dann hat das auch schon eine Berechtigung, dass es bei uns im Zweifel teurer ist, weil es halt deutlich aufwendiger installiert werden muss, beziehungsweise auch mit einer höheren Qualität installiert wird, weil wir halt noch zusätzliche Sicherung, Sicherheitseinheiten hat und noch Garantien und sowas alles,
genau,
was der Handwerker dann übernehmen muss. Und deswegen sagt er, okay, da muss ich dafür auch einfach ein bisschen mehr haben.
Genau, und ich muss auch, der braucht auch doppelt so lange. Also das ist nicht, nicht einfach nur der deutsche Handwerker. Die Zeiten sind, glaube ich, so langsam vorbei, wo jeder seine 20 Wärmepumpen verbraucht hat, wo er 2 Wochen lang da in dem Keller rumgedoktert hat. Also hat er vielleicht bei der ersten Wärmepumpe gemacht, weil er die Hälfte der Zeit im Baumarkt verbracht hat. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Die sind jetzt da auch zügig dabei. Und trotzdem, wenn du doppelt so viele Teile verschraubst, brauchst du natürlich auch doppelt so lange. Und das muss man gucken. Davon gibt es Bereiche, die könnte der deutsche Handwerker sich auch einfacher machen. Also Großbritannien, so nur um ein Beispiel zu nennen. In Großbritannien schraubst du einfach so ein L-Stück, so eine Konsole, kennt ihr wahrscheinlich von den Klimaanlagen, die über irgendwelchen Dönerbuden hängen. So ein Teil wird an die Wand geknallt, da kommt die Wärmepumpe drauf und damit ist das Ding installiert. Die Konsole, weiß ich nicht, brauchst du einen Akkuschrauber, okay, übertrieben, Akkuschlagbohrer brauchst du, ein paar fette Dübel und eine halbe Stunde Zeit. Und dann hängt das Ding da. In Deutschland Loch gegraben, Fundament reingepackt, im Zweifelsfall sogar noch ein extra Fundament gegossen, individuell, Kies da rein. Dann in Großbritannien ist die Wärmepumpe direkt an der Wand. Das heißt, du hast nur, weiß nicht, 20 Zentimeter oder vielleicht ja, doch 20, 30 Zentimeter hast du an Rohr, die du isolieren musst. Hast du in Deutschland nicht. Da musst du oft unter der Erde nochmal, weiß ich nicht, unter die Frostgrenze gehen, also 80 Zentimeter tief graben, ist auch wieder vorgegeben. Dann verlegst du da eine unterirdische Leitung. Die Leitung muss unterirdisch isoliert werden, dass es unterirdisch funktioniert, dann wird es aufgeschüttet. Also alleine an sowas auch wieder 2000 Euro weg. Hat keiner was davon. Dann musst du natürlich auch unterscheiden, Gebäudebestand. Also da können die Handwerker auch nichts für. Es gibt wirklich physikalische Unterschiede. Mhm. Großbritannien hat ein milderes Klima. Also klar, du kriegst auch in Schottland eine günstige Wärmepumpe. Also es liegt nicht nur am Klima. Auch in Schottland ist die Wärmepumpe deutlich günstiger als bei uns. Und da haben die ähnliche Außentemperaturen. Aber im Durchschnitt hast du in Großbritannien halt auch nur minus 4 Grad am kältesten Tag. Wir reden in Deutschland, glaube ich, von im Schnitt minus 11 Grad und jetzt hier Garmisch, da bist du auch mal bei minus 20 Grad. Also quasi da in den Alpen hast du ganz andere Temperaturniveaus. Das heißt, da musst du auch nochmal größere Wärmepumpen schon installieren.
Mhm.
Nächster Punkt, die Briten haben keinen Keller. Keller bedeutet, wenn du da deine Wärmepumpe dran anschließen willst an den Keller, dann musst du teilweise unterirdisch eine Durchführung machen. Ist natürlich eine ganz andere Abdichtung, als wenn du im Erdgeschoss einfach durch die Wand gehst. Deutschen Heizungen sitzen auch im Keller. Keller ist kalt. Britische Heizungen sind häufig in der Küche. Also das ist häufig so ein Wandschrank, den machst du auf und da hängt dann halt, hing vorher die Therme drin, also die Kombitherme, kennt ihr vielleicht auch aus manchen Kellern. Und da kommt jetzt halt einfach kommt die Wärmepumpe rein. Das heißt, deutsche Leitungen verlaufen im kalten Keller, müssen isoliert werden. Britische Leitungen verlaufen im warmen Gebäude, musst du nichts machen. Kannst du einfach quasi da langlegen.
Weil das ja auch sozusagen die Räume mit wärmt dann, ne?
Gar ja, genau, so das ist halt keine Wärmeverluste. Während du hättest schon also es ist kein Quatsch, dass die isoliert werden müssen, die Rohre.
Mhm.
Wenn das im kalten Raum ist. Aber spart natürlich auch, also oft auch wieder ein Tausender.
Mhm. Mhm.
Dann haben wir in Deutschland.
Interessant, da habe ich mir noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Natürlich, die bauen ja ganz anders und keine Keller hat ja auch riesen Vorteile. Nicht nur, dass es nicht vollläuft, wenn Überschwemmung ist, sondern klar, du musst den Raum ja nicht heizen und der Keller ist meistens kälter. Viel mehr Wärme, die ja weggeht. Wir haben ja gerade von Andreas Schmitzen Video gesehen mit seiner Brauchwasserwärmepumpe, wo er festgestellt hat, dass eine Brauchwasserwärmepumpe ein Drittel oder ein Viertel der Energie verballert. Nur, dass sie sich immer wieder aufheizt, weil an den Kellerraum, der so kalt ist, sie die ganze Wärme abgibt. Und er hat jetzt alles erstmal in Styropor gepackt. Und siehe da, das Ding verbraucht 20% weniger Strom, nur weil er das Teil in Watte gepackt hat. Da habe ich so gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also es war auch ein namenhafter Hersteller. Aber das ist natürlich total, macht ja total Sinn, hast du recht, ja.
Und dann kommt noch dazu, ich meine, was macht die, also je nachdem, wo er die Luft herholt. Aber wenn er sogar noch die Wärme aus dem Keller zieht, also dann hast du ja sogar noch eine schlimmere Situation. Du entziehst dem Keller noch die Wärme, es wird noch kälter im Kellerraum. Und dann musst du halt nicht nur gegen die normale Kellertemperatur isolieren, sondern gegen das, was die Wärmepumpe auch noch aus dem Keller rausgezogen hat. Also, Aber genau, wie gesagt, ihr habt es eben vielleicht mitbekommen. Tausender für das Fundament, Tausender für die Erdarbeiten, Tausender auf jeden Fall für die Isolierung. Die ihr habt es auch schon wieder 3000. Mehrwertsteuer drauf, 3,5. Dann hast du, kommen wir noch zu weiteren Komponenten. Briten brauchen keinen Pufferspeicher, die brauchen auch keinen Heizstab. Also aus unterschiedlichen Gründen. Pufferspeicher, die gehen einfach direkt auf den Heizkreis. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau versteht, aber eine Wärmepumpe soll ja möglichst lange laufen.
Also wenig Takten.
Wenig Takten, genau. Das erreichst du halt natürlich, indem du möglichst viel Volumen hast, dass du erhitzen kannst. Jetzt ist es in Großbritannien so, die dürfen quasi auch einfach pragmatisch die Thermostatgriffe einfach abschrauben und können dadurch dafür sorgen, dass du diese normalen Heizkörperthermostate, wo ihr ja auf 3, 4, 5 und so weiter einstellt. Wenn ihr den zu niedrig einstellt, dann machen die quasi den Heizkörper dicht. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, dass man den abschraubt und einfach nur über die, also dass man die gesamte Temperatur mit einem einzigen Temperaturfühler regelt, über die Wärmepumpe. In Deutschland ist es aber so, das ist Pflicht, dass du diese, also du darfst vom Gesetz her nicht eine Wärmepumpe installieren oder überhaupt keine Heizung installieren, ohne diese Einzelraumführung. Da zahlst du als Heizungsbauer halt mal, ich weiß es nicht, 50.000 Euro Bußgeld dafür, dass du eben das nicht machst.
Was?
Das aber das macht ja eigentlich mit
jedem
der neuen
Raum steuerbar
gar keinen
sein.
Sinn.
Es ist total sinnvoll gewesen. Bei einer Gasheizung ist es doch total sinnvoll, dass wenn die Sonne durchs Fenster scheint, dass du dann, dass der Raum dann nicht so beheizt wird wie ein Raum, wo die Sonne nicht reinscheint. Also es war mal zu einem Zeitpunkt sinnvoll. Aber in diesem Zusammenhang führt es jetzt bei der Wärmepumpe dazu, dass du einen Pufferspeicher brauchst. Weil wenn der Heizkörper, wenn die Temperatur erreicht ist, dann wird der Heizkörper quasi geschlossen. Dann fließt da kein Wasser mehr durch den Heizkörper. Du verlierst das Volumen von dem Heizkörper, die ganzen Liter, die dann in den ganzen Heizkörper sind. Oder du kannst dich nicht sicher darauf verlassen, dass diese Heizkörper Wasser abbekommen. Und dann brauchst du halt woanders das Volumen, damit die Wärmepumpe eben nicht taktet. Du brauchst eine gewisse Menge an Wasser einfach, um sicherzustellen, dass die Wärmepumpe sauber arbeitet.
Und effizient funktioniert, ne?
Ja. Genau.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie eine Wärmepumpe funktioniert, kannst du vielleicht noch mal 5 Minuten sagen oder einmal kurz erklären. Du hast mal zu mir gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Kühlschrank, also gleich im Prinzip wie in einem Kühlschrank. Oder du kannst dir vorstellen, wie so eine Fahrradpumpe, wo du ein bisschen pumpst, dann wird es vorne auch ein bisschen warm. Ja. Kannst du das noch mal kurz erklären für die Leute, die jetzt wirklich gerade überhaupt nicht verstehen, wie eine Wärmepumpe funktioniert?
Okay.
Weil die, warum die so effizient ist vielleicht auch.
Also fangen wir doch mal an. Wärmepumpe, erstmal die Frage, oder vielleicht fangen wir erstmal an mit überhaupt, was ist eine Pumpe? Und zwar kann man sich, so ganz simpelste Erklärung ist, wie eine Wasserpumpe. Eine Wasserpumpe erzeugt ja auch kein Wasser, sondern was die Wasserpumpe macht, ist, sie hebt erstmal das Wasser, pumpt es nach oben. Und das Gleiche macht eine Wärmepumpe eben mit der Wärme oder mit der Temperatur. Die nimmt ein bestimmtes Temperaturniveau von irgendwoher, sie erzeugt nicht die Temperatur, sondern die nimmt sie woher? Bei einer Luftwasserwärmepumpe eben von außen aus der Luft. Und nehmen wir mal, wir haben 0 Grad oder wir haben 2 Grad kalte Luft. Dann nimmt die Wärmepumpe einfach aus der Luft, irgendwie 2 Grad, die Außenluft, die dann aus der Wärmepumpe in der Außeneinheit kommt, wird dann dabei auf 0 Grad abgekühlt. Du hast diese 2 Grad von außen. Und dann, was sie eben macht, ist, sie hat draußen in der Außeneinheit diese Temperatur quasi entzogen. Und dann wird der Druck erhöht von dem sogenannten Kältemittel. Und dadurch, dass man den Druck erhöht, kann man quasi das Temperaturniveau erhöhen. Und dann in dem Moment, also wie bei der Fahrradpumpe, wenn man da pumpt, wird die auch richtig heiß. Einfach die Luft da drin, das entsteht einfach durch den Druck. Und dabei wird das Temperaturniveau erhöht auf die Temperatur, die du dann in deinem Heizkreis benötigst. Und danach wird der Prozess wieder umgekehrt.
Und das geht ja im Grunde bis zu Temperaturen von 70 Grad. Also ich habe jetzt Hochtemperatur-Wärmepumpen gesehen, die
noch
irre
höher gehen.
Effizient
die Frage
liefen. Also es ist die Frage, wie effizient läuft das dann? Aber auch mit dieser Frage, im Altbau funktioniert das nicht? Es wäre jetzt mal so eine Frage gewesen, haben die Engländer alle keinen Altbau? Warum das da so gut funktioniert? Ja, hast du, vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen, weil es ist ja viele Vorurteile, dass das nicht funktioniert, aber auch mit Vorlauftemperaturen von 50, 60 Grad kommen die wunderbar aus und die muss auch gar nicht. Am besten ist natürlich irgendwie so große Flächen, was du jetzt gerade gesagt hast, diese großen Heizflächen und am besten das ganze Haus als Heizfläche, weil dann kannst du mit irgendwie 30, 35 Grad da durchlaufen und alles wird schön muckelig warm und die Wärmepumpe muss nicht diesen riesigen Hub schaffen.
Genau.
Ne?
Genau, da ist, ich meine, dann nehmen wir wieder Wasser und zwar nicht die Pumpe, sondern nehmen wir mal dich. Wenn du deine Wasserkästen in den 4. Stock hochträgst, also ist es zwar, wie soll ich sagen, physikalisch kannst du die Energie zurückbekommen, aber es ist ein Unterschied, ob du es in den 4. Stock trägst oder im Erdgeschoss hast oder irgendwie in den 8. Stock trägst. Also je höher du es trägst, desto mehr Energie musst du natürlich erstmal aufwenden, um es hinzukriegen. Und von daher ist durchaus alles möglich, aber natürlich ist das Ziel immer, dass du möglichst wenig das Temperaturniveau anheben musst. Da sagt man so die Grenze. Und da spielt vor allem auch der Strom- und der Gaspreis eine Rolle. Also die Grenze, wo die meisten Wärmepumpen noch wirtschaftlich arbeiten, ist so die 55-Grad-Grenze. Da kriegst du eigentlich mit fast jeder zugelassenen Wärmepumpe in Deutschland das einigermaßen hin, dass Strom und Gas, also der Strom, der in der Wärmepumpe unterwegs ist und deine Gasrechnung, dass du am Ende aufs Gleiche rauskommst. Und deshalb ist so diese 55-Grad-Grenze über die man spricht. Man kann natürlich auch 75 Grad hoch erzeugen, ist halt wie Wasser in den 12. Stock tragen und dann ja, es ist anstrengender für die Wärmepumpe. Brauchst du mehr Energie, um das Temperaturniveau also deutlich höher anzuheben. Und dann bist du wahrscheinlich, also geht alles, ist aber nicht mehr wirtschaftlich.
Alex, wenn ich jetzt als Zuschauer hier überlege, mir eine Wärmepumpe zu kaufen, wie kann ich denn selber dafür sorgen, dass es vielleicht nicht ganz so teuer wird?
Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. In Großbritannien hängen sie die Wärmepumpen oft an die Wand, statt irgendein Fundament zu bauen. Da würde ich definitiv mal reingucken. Also Fundament ist einfach teuer. Und wenn man bereit ist, das an die Wand zu hängen, und da muss man halt gucken, es kann sein, dass es dann so leichten Körperschall gibt. Also da sollte man drauf achten. Wenn man sehr, sehr empfindlich ist, was solche Sachen angeht, nicht machen. Es gibt aber auch einen Tipp, wo dir einfach eurem Handwerker sagt, schau dir doch bitte mal Schraubfundamente an. Also anstatt, dass du da einen Betonklotz irgendwie gehst, gibt es auch so einfach dicke, fette Schrauben, die drehst du in die Erde. Die kosten dann halt nicht 1.000 Euro, sondern die kosten dann halt 200 Euro. Kannst im Zweifelsfall sogar selber vorbereiten. Das würde ich mir definitiv angucken. Also habt ihr da einen Tausender gespart. Rohre isolieren ist eine Sache, das ist eine Heidenarbeit, aber du brauchst jetzt nicht, Maschinenbau studiert haben, damit du Rohre isolieren kannst. Kannst du durchaus auch wieder einen Tausender sparen, wenn du das machst.
Also selber machen?
Rohre isolieren kannst du, genau, abklären mit dem Heizungsbauer, dass du da alle Rohre im Keller isolierst. Genau, das ist nirgendwo vorgeschrieben, dass der das machen muss. Das ist nur vorgeschrieben, dass er am Ende da sein muss. Also gehört zu den Aufgaben einfach, die du quasi gut bauseits erledigen kannst. Und ich meine, damit du die 1.000 Euro netto verdient hast, dann musst du schon einige Tage arbeiten. Das lohnt sich, glaube ich, schon an der Stelle. Also das ist einfach teure Fummelarbeit. Würde ich mir mal beim Thema hydraulischen Abgleich, also kommt man nicht drum rum, ist auch teils berechtigt, aber es gibt so smarte Thermostate. Also die können quasi einen digitalen hydraulischen Abgleich machen. Das ist oft günstiger, als den vorher zu berechnen und dann, der Heizungsbauer schraubt oft die Ventile raus. Das ist definitiv was, was ich mir mal anschauen würde. Also auch da wieder 500 bis 800 Euro durchaus einsparbar und das auch jetzt schon. Und dann ein Geheimhack, also alles wird Strom. Wenn euer Elektrokasten eh gemacht werden muss, kauft euch doch das billigste Balkonkraftwerk, was ihr kriegen könnt. Macht gleichzeitig darüber, über das Balkonkraftwerk, die Elektroarbeiten, weil dann spart ihr an der Stelle, wenn ihr quasi sowieso bei der Förderung drüber seid, also da ist der Punkt, wenn ihr die 30.000 Euro Förderung überschreitet und dann hängt da noch der Zählerschrank quasi drüber, der ist also über die 30.000, dann könnt ihr das auch im Vorfeld über eine Mini-Solaranlage machen. Spart euch da die Mehrwertsteuer, habt 20% Rabatt auf die Elektroarbeiten. Und dann macht ihr danach, also Schritt 1, Balkonkraftwerk mit Elektroarbeiten und Schritt 2 erst dann den, wie heißt das Ding? Schritt 2 erst Wärmepumpe.
Dann, also, okay.
Genau, dann löst ihr da quasi, spart ihr euch zumindest bei den Elektroarbeiten dann spart ihr euch wenigstens bei den Elektroarbeiten die Mehrwertsteuer. Und ich meine, wenn ihr halt wirklich einen komplizierteren Fall habt und ihr müsst irgendwie 4.000 Euro ausgeben, dann sind es auch 800 Euro. Da kann man auch durchaus mal sich so ein Balkonkraftwerk für 300, 400 Euro holen.
Ja, cool.
Wow.
Cooler Tipp.
Das ist schlau. Deswegen heißt dein Kanal Schlau Energie sparen.
Ja, ich gucke immer, wo sind die Grenzen, wo man das legal irgendwie hinkriegt. Ja.
Einfach nur, damit es jetzt nochmal zu dem Thema nochmal wieder zurückkehrt, ein bisschen zu diesen Preisen. Weil jetzt, das fand ich ganz interessant. Du hast das alles, du hast ja viele Beispiele genannt. Wahrscheinlich könntest du noch ein paar mehr nennen. Das kann man sich ja dann wunderbar auch bei dir auf dem Kanal anschauen. Wieso die hier dann auch teurer sind? Gerade die Gegebenheiten natürlich zum einen, ich meine, dafür kann keiner irgendwas, ja, also wenn man im Erdgeschoss da in Großbritannien reingehen kann, hier in den Keller, das ist halt so, wie es ist, mein Gott, ja.
Genau,
aber
Teil der Kosten wirst du nicht los.
Genau, aber es gibt ja einige Punkte, die du genannt hast, da könntest du wahrscheinlich noch ein paar mehr nennen, die ja eher so, ich würde es jetzt mal in die Kategorie Sicherheits, wie hast du es schön genannt, die allgemeinen Anforderungen der,
anerkannten Regeln der Technik, allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Genau, und da, es wirkte ja erstmal auf den Eindruck auch einiges, was du gesagt hast, so, ja, okay, ist aber doch vielleicht gar nicht schlecht, weil wenn es, sage ich mal, ein bisschen um Sicherheit geht oder solche Geschichten, dann finde ich das ja erstmal gut. Die Frage wäre jetzt nochmal von mir so, findest du diese Regelung, wie wir sie hier haben, so richtig und gut? Und ist das auch eher, sag ich mal, zahlt man lieber ein bisschen mehr und hat dafür dann auch diese extra Sicherheitspunkte noch mit drin? Oder sind da einige Punkte dabei, wo du sagen würdest, das ist so eigentlich unnötig, es ist zu viel oder es ist zu überbürokratisch und man könnte einen guten Teil davon wegstreichen? Oder wie stehst denn du dazu? Weil dann kriegen wir mal ein Gefühl dafür. Es könnte ja auch sein am Ende, ja, wir zahlen zwar mehr, aber dafür ist das alles viel, viel solider und sicherer und bei uns und deswegen finden wir das gut. Oder wie stehst du dazu?
Also erstmal muss man eine Sache wissen. Die Erwartung in Großbritannien an so ein Heizungssystem, und das galt auch schon für die Öl- und Gasheizung, ist, dass die irgendwie 10-12 Jahre hält. Also die haben ganz andere Erwartungen. Genau.
Würde der Deutsche denken. Bei uns ist ja länger.
Ja. In Deutschland ist so 30, also 20 Jahre ist so Minimum, das ist die Schmerzgrenze. Aber eigentlich so hoffst du schon auf die 30 Jahre. Das ist so ungefähr die Range, wo wir unsere Öl- und Gasheizung sehen wollen. Und ey, wie viele Gasheizungen ich noch aus den 70er Jahren teilweise finde, aber die auch noch funktionieren. Also nicht effizient und es ist durchaus, wäre auch wirtschaftlich, die sogar zwischendrin gegen eine neue Gasheizung auszutauschen. Also selbst das wäre noch wirtschaftlich, weil die so ineffizient sind. Aber trotzdem, das ist der deutsche Standard. Und ich glaube, da gibt es Dinge, da, also sind wir mal realistisch. Du zahlst in Großbritannien 15.000, bei uns 30.000. Also wenn du die beiden Preise nimmst, in Deutschland hält die 20 Jahre, in Großbritannien 10 Jahre, ist jetzt auch pro Jahr die gleichen Kosten.
Gehupft wie gesprungen.
Also ja, von daher,
okay, dann ist das ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ja.
Ich glaube aber dazwischen ist auch noch sozusagen, es gibt einen Bereich, also nicht alles von dem, was wir machen, verlängert die Lebenszeit. Und wir könnten, glaube ich, auch das erreichen, dass wir vielleicht für 20.000 das hinkriegen, in Deutschland eine Wärmepumpe zu installieren. Und trotzdem hält die 20 Jahre. Also ich glaube, es gibt sogar noch diesen noch besseren, wo man die Vorteile von beiden Märkten nimmt. Weil, also da, ich weiß nicht, Beispiel, in Deutschland ist die Aufbereitung von Heizungswasser, je nachdem, ich habe viele Angebote mir auch angeschaut, aber das klingt jetzt vielleicht bekloppt, aber da gibt man schnell mal 1.200 bis 2.000 Euro aus für Wasser, für das Wasser im Heizkreis. Sorgt aber auch dafür, dass sich der, also bestimmte Teile nicht zusetzen oder kaputt gehen. Gleiche gilt halt für den Pufferspeicher. Der reduziert die Takte und sorgt dann dafür, dass der Kompressor länger hält. Also da gibt es schon Maßnahmen, die helfen. Dann gibt es aber auch einfach Maßnahmen, auf die man, glaube ich, gut verzichten könnte. Ich meine, ihr redet hier über alles wird Strom. Ein Riesenkostenfaktor in Deutschland ist, dass die Wärmepumpe in fast allen Häusern, außer man hat kürzlich eine Solaranlage sich geholt, löst die einfach aus, dass der Elektroschrank neu gemacht werden muss. Also
Der Zählerkasten.
Genau. Also das ist nicht zu unterschätzen. Da bist du bei 2.000 bis 4.000 Euro schnell mal dabei. Also wird ja teilweise wird die Hauptverteilung zur Unterverteilung und du kriegst noch so einen Mini-Zählerschrank dafür. Also wird ja bei Elektro auch so gemacht, quasi nicht komplett alle Leitungen in dem Haus wegzukloppen. Aber das ist einfach schnell mal, also 2.000 bis 4.000 Euro. Mit 2.000 bist du günstig dabei, sagen wir es so.
Das ist in anderen Ländern wahrscheinlich auch anders, ne? Dass man diesen
und
Zählerkasten
das ist in Großbritannien auch anders, weil da auch noch zur Logik. Zum einen, die gehen mit kleineren Wärmepumpen rein, weil, und da ist wieder so dieses Haftungsding. In Deutschland geht der Heizungsbauer halt eher mit einem größeren Modell rein, weil er einfach für alle Fälle gewappnet sein will. Der will auf gar keinen Fall vor irgendeinem Gericht stehen und die Deutschen klagen auch eher als die Briten. So, für die Briten ist es auch mal okay, sich einen Pullover anzuziehen, so blöd gesagt. Oder wenn dann der Heizungsbauer sagen würde, ach komm, ich kaufe dir für 20 Euro einen Heizlüfter, falls es dir zu kalt ist. Ihr habt mich vertan, komm, ich gebe dir hier den Heizlüfter. Und dann ist es auch einigermaßen okay. Und oder du kannst dich halt auch auf solche Lösungen einigen. Und in Deutschland ist, also wir haben zwei Faktoren. Wenn du einen Heizstab hast, dann brauchst du diese elektrischen Arbeiten, weil so ein Heizstab, der zieht halt. Der ist halt auch mit schnell mal 9 kW dabei. Und ich meine, ihr wisst, was das bedeutet. 9 kW solltest du steuerbar machen, solltest du deine Elektrik voll im Griff haben. Aber die Wärmepumpe an sich, wenn du eine 7 kW Wärmepumpe hast, dann zieht die vielleicht in der Spitze mal 2,5 kW. Also das ist jetzt, finde ich, das könnte man wahrscheinlich hinkriegen, dass man das ohne Zählerschrankerneuerung installiert. Da sollte man auf jeden Fall mal drüber diskutieren, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, gerade bei kleineren Wärmepumpen, dass man die auch genauso wie in Großbritannien einphasig betreibt und ohne Heizstab und im Zweifelsfall sagt, zieh dir einen dicken Pullover an, falls es mal so richtig kalt wird. Weil da gibt es auch noch so einen Unterschied. Also die Berechnungen. Nee, in Deutschland musst du dich halt sklavisch an die Berechnungen halten, weil wenn du das nicht machst und es wird am Ende ein bisschen kalt und man müsste dich einen Pullover anziehen, dann bist du als Handwerker in Deutschland halt quasi, du hast dich nicht an die allgemein anerkannten Regeln der Technik gehalten, auf die Fresse. Und das hast du halt in Großbritannien nicht so.
Weil ja, also da kannst du. Ja, du hast das vorhin gesagt, es gibt ja so eine Mitteltemperatur für die verschiedenen Regionen. Bei Hildesheim sind es irgendwie 11 Grad, im Taunus ist es irgendwie minus 15, 17 Grad.
Ja.
Und das sind ja sozusagen die absoluten Ausnahmen, wenn es mal wirklich so kalt wird, dass viele der Techniker, Physiker, die sich selbst Wärmepumpen eingebaut haben, die haben dann gesagt, naja, für die 3 Tage, wie du sagst, dann mache ich lieber den Heizlüfter mal kurz an. Dafür nehme ich eine kleinere Wärmepumpe, die zu 99% des Jahres das immer warm kriegt. Die läuft aber dann durch und super effizient.
Genau.
Hat große Vorteile, weil in der Anschaffung kostet sie mich weniger, bei der Installation kostet sie mich weniger und die läuft halt immer im Betrieb und dadurch super effizient durch, so ungefähr.
Taktet automatisch weniger.
Ja,
genau.
Interessant.
Und dann muss man auch noch so sich diese Norm angucken. Also die Norm hat so viele Puffer drin und die Norm, selbst die kältesten Tage bestehen aus einem Tag und einer Nacht. Das heißt, also diese tiefsten Temperaturen, das ist die Temperatur, die statistisch auf die letzten 20 Jahre irgendwie an 2 Tagen im Jahr erreicht wurde. Aber halt in Stunden, ich glaube 48 Stunden pro Jahr im Durchschnitt. Das ist so die Temperatur, nach der wir die Heizung auslegen. Aber diese Temperaturen, die sind ja nicht durchgängig für 2 Tage am Stück, sondern du hast dann halt mal nachts minus 15 Grad und dann hast du tagsüber wieder nur minus 10 oder minus 5 Grad. Und so ein Haus hat auch eine enorme Trägheit. Also auch das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Aber hier, wenn ich bei mir tiefste Temperatur habe, bei mir in meinem gedämmten Haus, dann passiert da, was passiert da? Die Temperatur fällt innerhalb von einem Tag 2 Grad ab. Ich könnte theoretisch also wirklich sagen, okay, nachts habe ich zu wenig, schafft die Wärmepumpe zu wenig Leistung, tagsüber hat sie wieder zu viel Leistung, am Ende des Tages merke ich gar nicht. Dann habe ich vielleicht eine Schwankung, ist man nachts irgendwie in meinem Haus bis Mittag vielleicht so 1 Grad kälter und dann gehe ich 1 Grad über die Temperatur und dann schwankt es dazwischen.
Ja.
Also da steckt so viel Puffer drin.
Das
dass
heißt,
man theoretisch viel kleiner sein kann. Also was heißt viel kleiner? Großbritannien, die gehen auf 60% von dem, was da eigentlich berechnet wird, laut unseren Formeln.
Krass. Also, aber dann heißt das ja, gibt es ganz viele Stellschrauben mit diesem absoluten Maximum an Niedertemperatur, dass man das so ein bisschen ignoriert. Du hast gerade gesagt, diese ganzen Einzelraumheizungen könnte man vielleicht so ein bisschen nach hinten schieben, dass man da so ein paar Regeln ändert und dann wäre schon ganz viel geholfen. Gibt es denn für
Haftung
dich...
Haftung vielleicht ein bisschen runternehmen.
Haftung runter. Ich würde vor allem, was heißt Haftung? Ich finde Aufklärung. Also ich finde, das ist total wichtig. Ich finde, man sollte den Leuten einfach beide Möglichkeiten geben. Du kannst quasi
jetzt,
die Standardwärmepumpe...
Ja? Ganz kurz meine Frage mal. Siehst du denn jetzt irgendwas in der Zukunft oder siehst du irgendeine Technologie, die da jetzt kommen kann, die irgendwie vielleicht total günstig ist, um die Ecke kommt? Du hast das jetzt gerade Split-Klimageräte angesprochen, also Gasheizung raus. Da hat mir nämlich jetzt auch eine Firma irgendwie geschrieben. Die haben gesagt, ja, wir haben so Gasetagenheizung, dafür haben wir jetzt eine Wärmepumpe entwickelt. Und ich dachte, die machen nur die Gasheizung raus, dann kommt da eine Inneneinheit hin, an die Wand dahinter kommt dann die Außeneinheit, also wie so ein Split-Klimagerät.
Also,
und das ist dann sozusagen die Gasetagenheizung, ersetzt 1:1 mit der Wärmepumpe. Dachte ich so, total schlau. Warum hat das nicht schon viel früher jemand überlegt? Hast du da irgendwas, was vielleicht jetzt in der Zukunft kommt, wo du sagst, naja, das macht es dann auch total einfach. Das wird es dann auch günstig machen auf die Zeit. Weil ich denke mal so, in Deutschland, wir machen 50, 100.000 Wärmepumpen oder 200.000 Wärmepumpen im Jahr. In China machen sie 15 Millionen irgendwie gefühlt. Dass wir da auch in dieser Technik vielleicht nicht ganz abgehängt werden. Gibt es da noch was Neues, was da auf den Markt kommt, wo du sagst, Mensch, das ist super interessant, dann müssen wir uns angucken. Ich habe letztens was von Hydrosplit-Geräten gehört, die dann irgendwie nur mit dem Wasserkreislaufen arbeiten. Da brauchst du dann gar keinen Kälteschein mehr etc.
Also, ich glaube, dass da viele kleine Innovationen sind. Und also, worüber wir sprechen müssen, ist, dass wir... Also du sprichst ja von der Gasetagenheizung.
Dass wir
die
das
Dinge
haben ja
ersetzen.
Millionen Menschen.
Genau, aber wurde halt früher nie mit Wärmepumpe gemacht. Also gab es halt nicht. Und deshalb war es auch gar nicht relevant, weil das einfach, es gab nicht diesen Bedarf dazu. Das heißt, die müssen da jetzt überhaupt erstmal was entwickeln. Was sie jetzt erreicht haben ist, weiß ich nicht, du, wenn du an der Außenwand deine Gasheizung hast oder in der Nähe der Außenwand, dann machst du da einfach zwei Löcher in die Wand und dann ist die Inneneinheit da. Solche Sachen, die kommen gerade, dass die neu entwickelt wurden. Ich glaube aber, dass wir, also ich glaube schon, dass die Handwerker effizienter werden. Ich glaube auch, und das merkt man, die Hersteller, die lernen gerade, wie sie die Kosten nach unten bringen können für die Installation. Muss man auf jeden Fall auch sagen. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel Thema hydraulischen Abgleich. Ich glaube, irgendwann sind wir so weit, dass wir, wir sind jetzt schon technisch so weit. Es ist nur noch kein Standard etabliert. Aber wenn du Ventile hast, die du ferngesteuert über die Wärmepumpe aufschrauben kannst, wenn er quasi das Volumen gerade braucht, dann könntest du auch drüber nachdenken, wieder den Heiz, also den Puffer zu ersetzen. Setzt voraus, dass du als Nutzer bereit bist, dass deine Zimmer mal ein bisschen zu warm werden. Aber dafür hält deine Wärmepumpe doppelt so lange. Das ist so ein bisschen... sind die Punkte, die man angehen kann. Wir lernen gerade unfassbar viel bei den Fundamenten. Also hört sich jetzt komisch an, aber ganz ehrlich, wenn du ein Heizungsbauer bist und du hast noch nie mit einem Galabauer zusammengearbeitet, du musst erstmal deine Prozesse etablieren. Mittlerweile gibt es aber auch so Schraubfundamente oder vorgefertigte Blöcke, die viel einfacher zu installieren sind. Also da ist auch schon Innovation drin. Also es gibt viele Stellen, an denen du halt einfach mal wieder hier ein Tausender, da ein Tausender, da ein Tausender, hier 4 Stunden gespart, da 6 Stunden gespart. Auch die ganzen Schränke, die da, die ganzen Bauteile, die gemacht werden müssen. Noch muss jeder Heizungsbauer sich überlegen, wo schraubt er denn jetzt was hin? Die Apps sind bald da, die dir sagen, okay, wir machen den vorkonfigurierten Schrank genau für diesen Raum, weil du einen 3D-Scan machst von dem Raum. Auch da wird eine Menge kommen. Also ich bin schon optimistisch, dass ein Heizungsbauer, der da innovativ unterwegs ist, dass er die Preise runterbringt. Also es ist einfach quasi, wir sind von 0 auf 100 gestartet. Wir hatten fast keine Wärmepumpen im Bestand. Das ist ja nochmal auch nicht zu vergleichen mit einer Wärmepumpe in einem Neubau. Wenn du dein Haus baust für die Wärmepumpe, ist das was vollkommen anderes. Also du baust dein Haus um die Wärmepumpe rum. Da, auf die Idee, dass du eine funktionierende Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, das ist ja das, was so teuer ist. Und da sind wir halt erst vor ein paar Jahren drauf gekommen, dass das eine gute Idee ist. Und da einfach sehr, sehr viele Learnings. Also ich sage jetzt nicht, dass da, also ich würde mir wünschen, dass wir trotzdem irgendwie gesetzesmäßig von den Netzbetreibern eine Möglichkeit bekommen, so quasi die kleine oder die große Wärmepumpe zu haben. Die kleine, wenn die unter 4,2 kW Leistung ist, wenn du die einphasig betreibst, dass die dann vielleicht unter so einem Schmellenwert ist und dass du die einfach an deinen alten Zählerschrank mit anschließen kannst, ohne dass du einmal alles überholst. Vielleicht können wir das noch erreichen. Wieder 2.000 Euro gespart oder 1.500. Also da haben wir ja schon das ein oder andere Potenzial. Und gib den Leuten die Möglichkeit, also wir müssen den Leuten erlauben zu frieren. Hört sich jetzt komisch an.
Geil.
Nee, das können wir als Titel in den Titel für die Folge nehmen.
Das wird doch mal noch erlaubt sein.
Nein, aber du darfst im Moment, also du darfst im Moment bei einer Wärmepumpe nicht frieren. Und der Preisunterschied quasi, also bei der Gasheizung war halt, eine Gasheizung mit einer Überkapazität zu haben, das ist jetzt nicht so schlimm. Jeder von uns hat eine Gasheizung, die viel zu groß ist für sein Haus. Warum? Weil die nächste Größe
das ist
kostet...
so deutsch, lieber haben als brauchen.
Nein, aber...
Das hat ja noch ein paar andere Konsequenzen, weil nämlich ein Drittel aller Wärmepumpen beziehungsweise auch der Öl- und Gasheizung sind ja nicht richtig dimensioniert. Das heißt, da geht irre viel Energie einfach voll verbrannt, weil die mit 70 Volllauftemperatur arbeiten, obwohl sie nur 50 brauchen.
Also
die Wärmepumpen sind auch sehr viele falsch dimensioniert. Die Technik ist eigentlich super, aber die Wärmepumpe ist falsch eingebaut oder falsch dimensioniert. Das sind ja riesige Energiesparpotenziale, die man
also
eigentlich
für so einen vermeintlichen Komfort ballern wir die Energie raus unnötig. Und das
Geld. Was heißt, nein, also erstmal, wir müssen unterscheiden. Wir haben zum einen, also das Problem bei der Heizung ist nicht, dass die zu groß ist. Also ob du da jetzt deine 16 kW oder 24 kW hast, das macht jetzt auf den Energieverbrauch keinen großen Unterschied. Der Unterschied im Verbrauch kommt dadurch, dass sie falsch eingestellt sind. Aber das spielt keine Rolle, ob du jetzt 16 oder 24 oder auch 30 kW hast. Aber der Unterschied halt, ob du eine zu große Gasheizung einbaust, das waren 500 Euro. Da wurde einfach, also versteht ihr, auf die Gesamtkosten, relativ kleiner Unterschied. Da, wenn du dich vergriffen hast im Regal, bei der Wärmepumpe sind es einfach diese vielen Details, dass du da nicht ans Limit gehst. Größere Einheit bist du direkt mal 2000 Euro weg. Löst vielleicht sogar den Heizstab aus. Du kannst vielleicht die nicht mehr in die Wand schrauben, weil du ein zu hohes Gewicht hast, weil du plötzlich auf zwei, also doppelt so großes Gerät hast. Mhm. Dann wiegt die 150 mhm. Kilo. Bist du, löst wieder, 1200 Euro fürs Fundament aus. Und so wird aus dieser, diesen kleinen, also das Plus an Sicherheit, was wir vorher hatten, früher 500 Euro, also was heißt egal, ist nicht egal, aber es ist so, es sind nicht 5000 Euro. Oder nicht 5.000, also oder 10.000 Euro, die dann im Maximum so an Sicherheit dazukommen. Bei einer Wärmepumpe spielt es halt eine viel größere Rolle, auch bezogen auf die Haltbarkeit, dass du eben genau richtig die richtige Größe wählst. Und das ist bei der Gasheizung einfach, also kaum, macht kaum einen Unterschied. Und ja, weiß nicht, wo wir herkommen, aber nochmal zu dem Frieren. Also
ein Recht auf Frieren.
Nein, aber du lachst. Aber weißt du, was uns das kostet? Du zahlst halt die 5000 Euro dafür, dass du, also das ist recht, also dass du nicht an den kältesten Tagen im Jahr einen Pullover anziehen musst. Und wenn du die Leute fragen würdest, was ist dir lieber? Möchtest du lieber 5000 Euro sparen oder kaufst du dir für 200 Euro die schönsten und dicksten Wollpullover, die du dann einmal im Jahr rausholst? Was möchtest du von beiden? Und wenn du diese Frage stellst, und also das finde ich, sollte man den Leuten erlauben, dass sie diese Frage für sich individuell beantworten dürfen. Und wenn du sagst, ja, ich will lieber 5000 Euro mehr bezahlen, damit ich unter gar keinen Umständen frieren muss, dann ist es die eine Entscheidung, dann ist es okay. Oder, und das ist ja auch der Punkt, du kannst ja auch einfach sagen, ich lasse einfach ein Zimmer kalt, wenn es so richtig kalt draußen ist. Also du hast ja so viele Möglichkeiten. Wenn du sagst vielleicht, ich stelle mir einen Heizlüfter dahin. Ein Heizlüfter kann fürs Netz nicht schlimmer sein als ein Heizstab. Mhm. Weil beide, also ist sogar noch effizienter, weil der einfach direkt im Raum die Energie verbläst und nicht im Keller, im kalten Keller, wo du nochmal unterwegs ein paar Verluste hast. Also auch das wäre eine Möglichkeit, dass du einfach sagst, ich hole mir keinen Heizstab für 1500 Euro, ich hole mir für 20 Euro einen Heizlüfter. Das ist okay, ja, für mich.
Das hört sich für mich aber oft so an, als ob diese ganzen Regelungen, die wir bisher hatten oder wie das alles geregelt ist, ist alles noch auf die alte Welt irgendwie immer noch sozusagen eingestellt und noch gar nicht jetzt auf die neue Welt eingestellt. Als hätte man da jetzt mal nicht gesagt, komm, für diese neue Welt der neuen Energie, für die Wärmepumpe etc. gibt es ein neues Set an Regeln. Wir müssen das Thema nochmal neu angehen. Als würde einfach der alte Mist auf das neue übergestülpt werden. Ist das vielleicht auch eine sehr Probleme, und das hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun, dass sich eine Politik irgendwie gar nicht richtig damit beschäftigen will oder es nicht macht.
Ja, also ich meine, mal ganz realistisch, ich glaube, die wenigsten Heizungsbauer können das, was ich da jetzt analysiert habe, das liegt daran, dass ich mir die Zeit genommen habe und mir mal in Großbritannien, also ich bin darüber geflogen, ich habe denjenigen, der in Großbritannien die Preise maximal reduziert hat, weil er einfach mit einer KI über 1000 Häuser, also die haben 10.000 Häuser gescannt, die haben 1.000 Häuser 1:1 ausgewertet. Also die haben Echtzeitdaten von diesen 1.000 installierten Wärmepumpen. Die können über eine KI genau sagen, okay, an welchen Stellen, an wie vielen Tagen im Jahr, wie viele Stunden im Jahr haben wir welchen Leistungsbedarf? Konnten analysieren, wie tief können wir eigentlich runtergehen, ohne dass die Leute das merken. Die haben einen besseren Datenbestand, als wir überhaupt als Datengrundlage haben. Welche Heizungsbauer hat die Möglichkeit, einmal darüber zu diskutieren und sich dann im Detail anzugucken, wie machen die das vor Ort? Und dann jede einzelne Komponente dann einmal zu durchforsten. Also ich glaube nicht, dass die Heizungsbauer die Details auf dem Schirm haben. Wie sollen das dann die Politiker auf dem Schirm haben? Sondern ich meine, dazu tragen wir ja bei, auch das jetzt rauszufinden, das zu übertragen und hoffentlich den einen oder anderen Punkt dann vielleicht mal jetzt in die Diskussion zu bringen und zu gucken, kann man die Schrauben lockern.
Ja. Klingt auch nach viel Potenzial für Unternehmertum. Ich meine, ganz ehrlich, ich appelliere da an jeden, der zuhört und jetzt hoffentlich jetzt auch sagt, ich meine, wir sind auch Unternehmer, wir machen halt unsere Mediengedöns hier, aber es gibt auch bestimmt ein paar Schlaue, die jetzt sagen so, hey, da ist Potenzial, vielleicht kann ich hier an der Stelle noch was überdenken, kann das optimieren, vielleicht hier mit einer KI oder sowas. Also da scheint ja noch viel möglich zu sein, ne?
Genau, also ich meine, da gibt es ja auch Firmen, die auch schon so in die Richtung wollen, aber denen sind halt auch so ein bisschen die Hände gebunden. Also ich glaube, das größte Problem, und da muss man ran, ist eben diese Vertragsfreiheit. Also solange du sagst, jede Heizung muss Dienst nach Vorschrift sein, wirst du da nicht so richtig disruptiv sein. Du kannst hier und da mal ein bisschen am Fundament arbeiten. Oder du kannst hier und da noch besser die Rohrisolierung hinkriegen. Oder du kannst vielleicht noch schneller den Zählerschrank wechseln. Aber an vielen Punkten muss auch, also es muss ineinander greifen. Wir müssen, glaube ich, klar, also Wärmepumpen erfordern ein anderes GEG als Gasheizung. Das muss man sich halt drüber im Klaren sein. Und das muss ineinander spielen. Das glaube ich.
Ich meine, der Grundgedanke wichtig. Ist ja erstmal nicht schlecht zu sagen, wir machen erstmal alles so sicher für die Menschen, damit die sicher wohnen können, wie es geht. Der Grundgedanke ist ja nicht schlecht. Aber, und da, genau, da finde ich das gut, was du sagst, wir sind ja trotzdem in einem freien Land und wollen ja freie Entscheidungen treffen können. Und da finde ich das gar nicht so schlecht, wie es zum Beispiel bei, in der Finanzbranche gelöst ist, dass praktisch da ja auch Möglichkeiten es gibt, sehr konservativ zu investieren, ja, so, aber es gibt auch Möglichkeiten, sehr riskant zu investieren. Und dann müssen eben die Berater an der Stelle darauf hinweisen, es muss ein klares Protokoll geben. Und am Schluss steht dann genau dran, ich habe den Kunden beraten, ich habe ihm alle Risiken gesagt, aber er wollte gerne die Risiko-Investment-Variante wählen.
Ja.
Und das wäre doch vielleicht ein Ansatz, den man hier wählen könnte, dass man sagt so, hey, der Heizungsinstallateur muss aufklären und sagen so, hey, ich kann jetzt die sichere Variante machen nach Standardprozedur. Ich kann aber auch die in Anführungsstrichen Risikovariante machen, wo du halt vielleicht mal den einen oder anderen Tag frierst oder halt dann einen Pulli anziehen musst und so weiter. Aber ich musste dich darüber aufklären und das wird dann einmal protokolliert und dann unterschreibe ich das aber als Kunde und sage, ja, okay, ich wähle aber diese Risikovariante und dann müsste es doch möglich sein.
Genau, müssen wir mal klären. Ich meine, und jetzt wieder der Begriff Risiko. Wir müssen ja auch, es gibt ja unterschiedliche Risiken. Risiko 1, du frierst. Risiko 2, du bist viel zu klein und du holst dir Schimmel in die Bude. Also ein bisschen zu klein macht dir da kein Problem. Viel zu klein sorgt am Ende dafür, dass die Bude schimmelt. Also genau, es geht um das zu trarieren. Okay. Und es, noch ein Risiko, natürlich Propan an der falschen Stelle. Also da darf es kein Risiko geben, dass dann halt am Ende deine Butze explodiert, weil du plötzlich da also beim Propanrumpf gefuscht hast. Okay, sehr, sehr unwahrscheinlich. Eine Propanflasche, wenn du die da zum Grillen hast, ist quasi, hat deutlich mehr Propan. Deine Gasheizung hat auch, also, aber an der Stelle sollten wir halt einfach kein Risiko eingehen. Genau, aber an der Stelle, also ich finde, zu frieren, oder wir reden ja nicht mal über zu frieren. Wenn du 16 Grad bei dir im Haus hast, dann frierst du nicht, wenn du mal ein, zwei Tage 16 Grad hast, sondern das hast du mit
sogar einem sehr gesund übrigens.
Ja, hast du mit einem Wollpullover gehabt. Und jetzt sind wir mal realistisch. Auch mit Gasheizungen. Ich habe ja diesen, Sanierungsrechner. Da haben wir auch mehrere über 10.000 Leute haben ihre Daten da eingetippt. Und ich weiß, dass nur 40% unserer Hausbesitzer oder zumindest meiner Zuschauer irgendwie 100% der Räume heizen. Die meisten, also über, also 60% grob, haben einfach mindestens 25% der Räume kälter. Bis ganz kalt. Also dass da quasi, weiß ich nicht, gucken wir uns mal den Gebäudebestand an. Die Häuser wurden gekauft irgendwann 60er, 70er, 80er Jahre. Dann waren die Kinder da, dann hatte man Kinderzimmer. Und ob der Hobbyraum jetzt mal an den kältesten Tagen beheizt ist, das interessiert die Leute nicht. Der wird vielleicht, da muss man am Weihnachten muss er mal warm sein, wenn dann die Kinder zu Besuch kommen, weil sie wieder in ihr altes Kinderzimmer reingehen. Aber ansonsten, das ist einfach, also ist Gebäudebestand, ist Realität, dass die Räume eben nicht nach Heizlast beheizt sind. Auch das ist ganz normal, dass manche Leute haben nur die Stube beheizt, um es mal auch in der Sprache dieser Leute zu sagen. Ist auch nichts komplett Ungewöhnliches. Also wir reden hier nicht von einem fundamental echten Risiko, sondern
von... Also warum sind Wärmepumpen in Deutschland so teuer? Du hast ganz, ganz viele Gründe genannt, warum sie hier etwas teurer sind. Manche davon sind extrem berechtigt. Stichwort Sicherheit, Stichwort Langlebigkeit und auch dieses Thema, wie lange muss denn eigentlich so eine Heizung halten? In Großbritannien 10, in Deutschland vielleicht 20 mindestens Jahre, vielleicht besser 30 Jahre wie eine Gasheizung. Und aber auch viele Sachen aufgelöst oder mal erklärt mit diesen Thermostaten, die man vielleicht hier auch regeln könnte im Kleinen, die ganz große Wirkungen hätten, um solche Wärmepumpeninstallationen günstiger zu machen. Und auch ein Appell an die Heizungsbauer, dass sie sich mit diesem Thema noch mehr auseinandersetzen. Das habe ich, glaube ich, auch rausgehört bei dir, Alex, dass die Wärmepumpen dann in der Zukunft doch noch mal im Preis fallen werden. Förderung haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen. Du hast gesagt, die ist erheblich. Aber da sagst du, das ist jetzt gar nicht vielleicht der Hauptgrund. Die gibt es in anderen Ländern auch so oder ähnlich, dass man die jetzt komplett umkrempeln muss.
Also
man
ich glaube,
aber in der Regel hier auch eine vernünftige Installation hin. Ne? So kann man es mal so zusammenfassen.
Genau. Ich meine, Förderung, ich glaube, wenn die ein bisschen niedriger ist, nee, wenn die jetzt ausgeschaltet wird, killen wir unsere Heizungsindustrie. Also wir dürfen sie auf keinen Fall jetzt brutal stoppen, sondern das muss langsam runter. Aber genau, wir sollten, glaube ich, die anderen Hürden aus dem Weg, also vielleicht so, wir sollten die anderen Hürden jetzt aus dem Weg räumen, damit wir dann am Ende beim Endpreis irgendwo in derselben Region bleiben und die Förderung runterfahren können. Sodass quasi wir darüber das Problem lösen.
Mega. Also
anteasern, dass ich hoffentlich, wenn alles klappt, im Jahr 2026 genau eine Wärmepumpe hier in dieses Einfamilienhaus, das ich hier gemietet habe, hoffentlich also nicht selber einbaue, sondern einbauen lasse. Und vielleicht, Alex, werde ich da mich vorher nochmal bei dir melden und vielleicht kannst du ja den ein oder anderen Tipp nochmal raushauen, wenn ich dann wirklich am Praxisbeispiel hier nochmal das mit durchspielen kann. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Interesse habt beim Zuhören oder Zuschauen hier auch bei Alles wird Strom, berichte ich natürlich gerne hier auch darüber, wie da meine Erfahrung ist, was gut und was negativ lief. Also nur mal so als kleiner Teaser, das passiert hoffentlich 2026.
Deswegen
dann können wir das Ganze
nochmal
intensiver durchspielen.
Ja, also ich fand das eine super interessante Folge. Bleibt uns gewogen, teilt diese Videos gerne. Dass Wärmepumpen hier ein bisschen teurer sind, hat wohl auch eine Berechtigung oder auch gute Gründe. Manche sind gut, manche sind weniger gut. Ich habe ja auch ein Haus gekauft, dann muss ich auch die Gasheizung irgendwann auswechseln.
Stimmt.
Bin im gleichen Boot hier wie der Robin. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber berichten. Schreibt uns eure Anmerkung, Feedback in die Kommentare rein, was wir hier noch besprechen sollen, was euch interessiert hat, ob wir jetzt hier das sozusagen noch mal vertiefen sollen mit diesem ganzen Thema Wärmepumpe. Ich glaube, das treibt viele um, also nicht nur mich und Robin, sondern auch viele unserer Zuhörer. Und Alex, danke an dich. Schaut bei Alex Schlau Energiesparen auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ist eine mega Nummer, was du da machst und verbreitest und den Leuten sozusagen versuchst, die Angst zu nehmen, auf diese neuen Technologien zu setzen, weil sie super gut funktionieren, teilweise viel besser als erwartet und vor den Fehlern, die man so machen kann, auch Wahns, das ist richtig cool. Also danke an dich für deine Zeit. Danke an Robin, dass du hier warst. Danke an euch alle. Teilt die Videos, lasst ein Abo da und teilt uns weiter. Verbreitet diese Kunde, dass hier Wärmepumpen in Deutschland funktionieren und auch in der Zukunft wahrscheinlich immer weiter an Platz 1 gewinnen, weil sie sind jetzt schon die meistverbaute Heizungsart in Deutschland. Das wird, denke ich, auch so weitergehen. Ciao, ciao und tschüss.
Tschüss, danke, ciao. Alex.